Gib mir mal 2 Minuten, ihr Lieben, mal kurz noch was zu mir. Man könnte jetzt den Eindruck bringen, ich rede nur über Gesetz und Gesetz vorne, Gesetz hinten und das ist das Ding. Nee, das ist einfach nur, das Gesetz ist einfach ein Punkt, über den man mal reden muss. Ja? Aktuell in meinem Leben ringe ich danach, weil wegen der Bibelvers Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Was bedeutet das? Was bedeutet das, da einzugehen? Was sind die Dinge in meinem Leben, die mich noch hindern? Wie lebe ich Gott wohlgefällig? Wie überwinde ich die Familie besser? Gehe ich mit Problemen um? Dort stehe ich. Die nächste Predigt, die ich vorbereite, ist eine Predigt über Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht in unserem Leben? Da habe ich jetzt ein halbes Dreivierteljahr drüber nachgedacht, gesammelt. Was bedeutet das? Gottesfurcht zu haben, vor allem um nicht zu sündigen. So, wie führen wir dieses heilige Leben? Wie kommen wir Gott näher? Das ist doch das Zentrale, Jesus ähnlicher zu werden. Das beschäftigt mich. So, das Gesetz muss man mal klären. Wie ist das nur, weil wir da so entgegengesetzte Meinung haben? Da muss man sich mal beschäftigen und da muss man auch mal eine Zeit lang darüber herbleiben, ohne alles andere zu vergessen, dass wir in der Gnade sind, errettet durch Jesus und dass wir ein heiliges Leben anstreben. So, das ist mein Leben. Und zu Hause, da reden wir nicht viel drüber. Gut, für die Kinder ist das klar. Die Themen, die ich hier bringe, die kennen die alle. Wissen die, haben sie verstanden und jetzt geht es um dieses heilige Leben. Okay, dass ihr das so einordnet, ja, aber jetzt, heute am Wochenende, reden wir über dieses Thema. Jetzt ist es so, dass ich euch etwas bringe, nochmal so eine Stunde, ein bisschen allgemein und dann gehen wir konkret auf diese Texte ein. Und bei diesen Texten mache ich nach jedem Text Pause zum Reden. Ja, ich nehme einen Text nach dem anderen, wie es hier steht, und das betrachten wir. So, dass ihr das den Plan habt, dann ist irgendwo eine Kaffeepause dazwischen, ja, und so, dass das entspannt ist. Ja, ihr Lieben, also ich esse immer gerne Birnen und das habe ich immer gerne eine dabei. Ja. Und genau, und wir brauchen auch Birnen, damit es richtig hell wird. Ne? Und dann habe ich hier 2 verschiedene. Und beide sind Birnen. Ein Wort, 2 verschiedene Sachen. Aber es gibt Menschen, und vielleicht vor 50 oder 80 Jahren, die kannten nicht beides. Und da so auf dem Dorf, ein Kind vor 100 Jahren kriegt Besuch aus der Stadt, von einem Stadtkind. Und dann wird es abends dunkel und er sagt das Kind aus der Stadt, bring doch mal eine Birne her, damit es hell wird. Und das Kind auf dem Dorf überlegt, eine Birne, die leuchtet doch gar nicht. Was meint der? Ich verstehe das nicht. Ja, der sagt, eine Birne, die leuchtet. Kaufst du das nicht? Ich weiß nicht, hier hast du eine Birne. Na, das doch nicht. Ja, ein paar Wochen später kommt das Kind in die Stadt und besucht das Stadtkind und sagt, ey, ich habe Hunger, ich würde gerne mal eine Birne essen. Eine Birne, die kann man nicht essen. Hä? Die verstehen das nicht. Das heißt, wenn du nicht weißt, was das ist, hast du einen Begriff und du verwechselst das komplett. Und ihr Lieben, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir hatten mal Besuch aus dem Westen, wo ich ein Kind war. Ja, und so 2 Kinder, auch in meinem Alter, 10 Jahre. Meine Mutti geht in den Garten, die Kinder mit, und dann gräbt sie Kartoffeln aus. Und die Kinder, was machst denn du da? Ja, ich grab Kartoffeln aus, die gibt's heute Mittag. Das essen wir nicht. Das sind ja dreckig. Und dann sagen die, nee, bei uns im Westen gibt's die Kartoffeln im Supermarkt. Wirklich passiert, ne? Die wussten nicht, dass die aus der Erde kommen. So, das heißt, man muss verstehen, und was ich hier zeigen wollte, ein Wort, 2 verschiedene Bedeutungen. Diese Birne kann man essen und die bringt eigentlich Leben, ja? Die hilft uns, bringt Leben. Diese Birne kann man nicht essen, aber sie leuchtet. Und lass uns mal anschauen, diese Geschichte, ein Wort, 2 Bedeutungen, wenn wir jetzt gleich ins Neue Testament gehen. Ich will euch mal das an der Birne nochmal zeigen. Die Glühbirne, wenn man sie richtig anwendet, die leuchtet. Aber das wäre falsch zu sagen, wir wollen die essen. Das wäre eine falsche Anwendung dieser Birne. Und die Birne vom Baum, die richtige Anwendung wäre, sie zu essen. Die falsche Anwendung wäre, die soll leuchten. Das heißt, wer nur die Glühbirne kennt, der sagt, Birnen kann man nicht essen. Die bringen kein Leben, man kann daran sterben. Wer nur die Obstbirne kennt, sagt, Birnen leuchten nicht, die sind zum Essen da. Die Konsequenz ist, es gibt einen richtigen und einen falschen Gebrauch von beiden. So, ein Wort, 2 Bedeutungen, beides kann man missbrauchen und beides kann man richtig verwenden. Und jetzt machen wir dasselbe mal mit einem Wort aus der Bibel, was wir alle kennen und wo diese Dinge sehr vermischt werden. Wir nehmen jetzt dieses Wort Gerechtigkeit und schauen uns das mal gründlich an um das zu verstehen, wenn wir dann in die Texte gehen. Einmal gibt es die Gerechtigkeit aus Werken, die aus dem Gesetz kommt. Wenn ich das Gesetz halte, dann tue ich gerechte Dinge und dann baue ich meine Gerechtigkeit auf, die aus Werken kommt. Und dann gibt es die Gerechtigkeit aus Glauben, Glauben an Jesus Christus, Gerechtigkeit, die rettet. So, Gerechtigkeit aus Werken gibt es einen richtigen Gebrauch, nämlich Matthäus 6, 5, 16. Lasst eure Werke leuchten. Also bringt gute Werke und lasst die leuchten, dass andere sie sehen. An anderer Stelle sagt Paulus, lasst eure Werke leuchten, dass die Heiden es sehen, eure guten Werke und euren Vater im Himmel preisen. Oder Matthäus 7, 12. Behandle die Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Das beschreibt das Gesetz. Das wäre eine richtige Anwendung, nach dem Gesetz zu leben. Die falsche Anwendung des Gesetzes wäre, also ich bin jetzt gut und das macht mich vor Gott gerecht. Ich brauche Jesus nicht, weil ich halte das Gesetz und deshalb brauche ich Jesus nicht. Das wäre ein Missbrauch des Gesetzes, weil dafür war es gar nicht gedacht. Auf der anderen Seite gibt es die Gerechtigkeit aus Glauben und der richtige Gebrauch wäre, das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die rettet, der Glaube an Gott durch Jesus Christus, Glaube an Jesus, Glaube in Christus, diese Glaubensgerechtigkeit, wo Abraham glaubte Gott, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und diese Glaubensgerechtigkeit, die rettet. Aber es gibt auch hier einen falschen Gebrauch. Den Glaube zu benutzen ohne Werke, denn Glaube ohne Werke ist tot. Alleine nur das Lippenbekenntnis. Die Konsequenz, es gibt einen richtigen und falschen Gebrauch von beiden Arten der Gerechtigkeit. Und das gilt es zu verstehen. Ihr Lieben, von dieser Seite habe ich am Ende ein Handout, was ich euch in die Hand mitgebe, dass ihr diese ausgedruckte Seite mit noch mehr Informationen, die noch kommen, mitnehmen könnt und zu Hause habt. Ja, nochmal so als Randinformation. Wir schauen uns das einmal genauer an. Werke zeigen unseren Glauben, aber Werke machen uns nicht gerecht. Wenn wir vor uns an die Birne denken, die Birne ist gut zum Essen, aber die leuchtet nicht. Die Werke zeigen unseren Glauben, machen uns aber nicht gerecht in dem Sinne, dass sie uns vor Gott gerecht machen, dass wir vor Gott angenehm sind und gerettet werden. Sagen wir mal diese rettende Gerechtigkeit. Durch Glauben werden wir gerecht, das ist jetzt diese Glaubensgerechtigkeit, aber ohne Werke ist er tot. Und damit, ihr Lieben, geht es jetzt nicht mehr um Gesetz oder Gnade, sondern um den richtigen und falschen Gebrauch von beiden. Richtiger, falscher Gebrauch vom Gesetz und der richtige und falsche Gebrauch von der Gnade Gottes. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, so von billiger Gnade, so von einfach nur bekennen und du bist gerettet, dann entsteht so, das ist billige Gnade, sondern der echte Glaube bringt Werke hervor. Und dass wir verstehen, ich kann auch Werke, also diesen Glaubenslehre missbrauchen. Wenn wir das aber nicht auf dem Schirm haben und so wie es im Allgemeinen ist, dann wäre es dieses Bild, ich weiß nur Gerechtigkeit aus Werken, das ist falsch, weil ich ja dadurch nicht gerettet werde. Ich muss glauben, diese Glaubensgerechtigkeit, die rettet mich. Und in dem Blick hier, da ist es dann Gesetz oder Gnade. Mit diesem einseitigen Blick steht aber die Frage nach Gesetz oder Gnade. Und das ist, wie wir vielleicht unbewusst an die Sache herangehen und ist bewusst, dass ich durch meine Werke nicht vor Gott gerecht werde, aber dass ich durch meinen Glauben gerecht werde. Und deswegen so ist der Fokus ja Glaubensgerechtigkeit. Aber es ist beides von Gott gegeben, beides ist gut, beides kann missbraucht werden. Es muss also richtig angewendet werden. Schauen wir uns mal etwas mehr detailliert die Sache an, was ist die Verheißung, wenn wir Gottes Gebote halten? Was ist die Verheißung, wenn ich das Gesetz halte? Was lesen wir in Mose? 5. Mose 5,33. Haltet Gottes Gebote, damit es euch gut geht und ihr lange lebt. Was heißt das in der Konsequenz? Wenn du Gottes Gebote hältst, du wirst irgendwann sterben. Es gibt keine Verheißung, dass du ewiges Leben hast. Oder ja, 5. Mose 4,40, so wird es dir und deinen Kindern gut gehen, dass dein Leben lang wird. Okay, Verheißung, dass es etwas länger wird. Ja, statt 70, 80, 90 vielleicht so, aber du wirst trotzdem sterben. Zu verstehen, es gibt keine Verheißung, wenn du das Gesetz hältst, dass du ewiges Leben hast. Das Gesetz verheißt langes irdisches Leben, aber kein ewiges Leben. So, damit ist doch auch dieser Punkt, das muss abgeschafft werden, weil früher Gesetz, Errettung, jetzt Gnade, ist überhaupt Dinge, die gar nicht zusammengehören. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Nehmen wir mal gegenüber die andere Seite, das ist einfach, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der Glaube an Jesus verheißt ewiges Leben. Das kennen wir, das ist absolut klar und easy. Aber das andere, im Gesetz gibt es überhaupt kein ewiges Leben. Das ist einfach nicht verheißen. Dazu ist es nicht da. So, Gesetz verheißt langes irdisches Leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben verheißt ewiges Leben. Und der Hauptpunkt, was es hier zu verstehen gilt, ist das. Das Gesetz war nie dazu gedacht, dadurch ewiges Leben zu haben. Warum ist das so wichtig, das zu verstehen und darüber nachzudenken, über diesen roten Satz? Weil das Hauptargument, warum wir nicht mehr nach dem Gesetz leben sollen, ist ja, na, weil wir unter der Gnade sind. Weil jetzt Jesus, weil wir durch Gnade gerecht werden, weil wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Also der Fokus ist Errettung. Wie werde ich errettet? Durch Gnade. Brauche ich das Gesetz nicht. Ne? So richtig, du brauchst das nicht, um errettet zu werden, das Gesetz. Brauchst du nicht. Dafür ist es auch gar nicht gedacht, dafür gar nicht gegeben, sondern das regelt, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir das einmal verstehen, dann sind so viele Argumente plötzlich hinfällig und muss neu durchdacht werden. Die ganzen Argumente, dass es nicht mehr gültig sein soll, weil wir sollten sowieso niemals durch das Gesetz gerettet werden. Was aber im Kopf drin ist, Altes Testament, die Errettung durch Gesetz, im Neuen Testament jetzt Errettung durch Gnade. Da ist ein Change. Aber diese Lehre im Alten Testament, Errettung durch Gesetz, ist eine Lehre der Juden. Überhaupt diese Lehre bis heute ist eine falsche Lehre der Juden. Es ist nicht eine Lehre des Alten Testamentes. Das müssen wir uns anschauen. Wo finden wir das? Irgendwo, dass wir im Alten Testament lesen, wenn du das Gesetz hältst, wirst du gerettet. Du bist dann gut vor Gott. Du findest es nicht. Ich habe es am Anfang vor 15 Jahren wirklich gesucht, weil ich mich da vorbereitet habe und das genau so gebracht habe. Altes Testament, Errettung durch Gesetz, Neues durch Gnade, lässt sich wunderbar erklären, dass es abgeschafft ist, super. Da habe ich gesessen und gesucht und gesucht. Da dachte ich, warum finde ich denn keine Verse? Ich habe so einen gefunden, den ich mir so rangezogen habe, naja, da könnte man vielleicht nehmen. Ist einfach nicht da. Das war der Beginn, wo ich darüber nachgedacht habe, als ich das entdeckt habe. So, wir müssen also diese beiden Sachen trennen, Gerechtigkeit aus Werke, Gerechtigkeit aus Glauben, sind zwei verschiedene Gerechtigkeiten. Beide sind gut, beide kann man missbrauchen. Lass uns das mal einsortieren. Und zwar, wenn wir die Paulus-Sachen lesen, finden wir einmal Aussagen, wie wir sollen nach Gerechtigkeit trachten, ein andermal sollen wir nicht danach trachten. Das ist scheinbarer Widerspruch. Aber es ist leicht auflösbar. Philipper 3,9, ich trachte nicht nach meiner Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. So, hier trachtet er nicht nach der Gerechtigkeit aus Werken. Auf der Seite sind wir gerade. Eindeutig, weil er einen Bezug auf Errettung im Kopf hat. Es geht ja um Errettung, ja. Und da ist die Gerechtigkeit der Glaube durch den Glauben an Christus. Also hier trachte ich nicht nach meiner eigenen Gerechtigkeit, die aus meinen Werken kommt. Andere Bibelstellen, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht oder lieblich ist, danach trachtet. Und hier steht ehrbar, wahrhaftig und auch gerecht. Ich soll also trachten nach gerechten Taten. Weil ehrbar sein, lieblich sind Taten, wahrhaftig sein ist eine Tat, Worte. Und jetzt soll ich auch nach Gerechtigkeit trachten. Völlig ohne negative Dinge danach zu trachten. Oder ihr seid Zeugen, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch waren. Das ist das in den Thessalonichern, schreibt er das rückblickend. Bei euch, wisst ihr es doch, ich war gerecht in meinem Verhalten. Ich war heilig, ich war untadelig, wie ich bei euch war. So, er schreibt, ihr seid da Zeugen und die seid Zeugen. Da spricht er doch von seinem Tun. Und das Letzte, ein Ältester soll gastfrei, das Gute lieben, besonnen, gerecht und enthaltsam sein. Was ist denn das für eine Gerechtigkeit, die hier beschrieben wird? Da soll doch bestimmt der Älteste nicht mehr von Gott gerettet werden als andere. Weil wir sind alle durch Christus gerettet, alle Sünder, das ist doch, Paulus sagt, wir sind gleich, da ist kein Unterschied. Wir sind nicht durch unsere Werke, sondern durch Christus gerettet. Und der Älteste ist nicht mehr gerettet als das Gemeindemitglied, als der, der sich gerade hat taufen lassen. Da ist kein Unterschied. Also hier geht es doch um gastfrei, das ist, was ich tue. Hier geht es um das Gute liebend, besonnen zu sein und gerecht. Das heißt, er soll gerecht handeln. Und was gerechtes Handeln beschreibt, beschreibt das Gesetz. Die Tora beschreibt, wie wir gerecht und fair miteinander umgehen. Also hier ist er plötzlich völlig positiv über, geht er um mit Gerechtigkeit. So, wenn wir die einfach mal zuordnen, dann sehen wir, ich trachte nicht, weil es wäre eine falsche Gerechtigkeit. Falsch wäre, wenn ich meine eigene Gerechtigkeit nehme, um sie vor Gott zu mich zu rühmen und ich brauche Christus nicht, weil ich dadurch gerettet werde. Das wäre falsch. In dem Punkt, ich trachte nicht nach meiner eigenen Gerechtigkeit. Die anderen drei Verse sind oben eingeordnet. Die Gerechtigkeit, ja, sollen leuchten. Ich verhalte mich fair, ich bin gut, ich zeige durch meine Werke, dass ich Gott liebe. Und wenn man das so einsortiert, plötzlich heben sich die Widersprüche auf und du kannst das ganze Neue Testament einsortieren, kannst die Verse einsortieren, also da ist es plötzlich sichtbar. Es geht dann nicht um die Frage Gesetz oder Gnade, sondern richtig und falscher Gebrauch. Und jetzt können wir in diese Tabelle mal all die Verse so einordnen aus dem Neuen Testament. Das würde dann so aussehen. Und plötzlich haben wir eine Ordnung, ein System und wir haben keinen widersprüchlichen Paulus mehr. Seitdem ich das verstanden habe, da ist plötzlich, wow, jetzt kann ich die Bibel lesen, ja, jetzt spricht er von dem, jetzt von dem. Jetzt spricht er von der Birne, jetzt spricht er von der Glühbirne. Und plötzlich sortieren, Ordnung, Klarheit. Paulus ist voll dagegen, wenn jemand sagt, ich will durch das Gesetz gerecht werden, in dem Sinne gerettet werden und ich brauche Jesus nicht. Volle Kanne und er schießt, als würde er denken, ja, Paulus ist voll gegen das Gesetz. Und dann, ja, das Gesetz, wenn jetzt mal nicht um Errettung geht, so einfach nur Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Ja, ja, wir richten das Gesetz auf. Ja, ja, so viele Juden, Apostel 21, so viele Juden sind gläubig geworden, positiv, ja, und alle sind eifrig im Gesetz. Da kommt kein negatives Wort. Ist okay, die ist ja durch Christus gerettet und ja, ist toll und jetzt eifrig im Gesetz und gute Werke zeigen, alles gut. Also plötzlich kommt Ordnung rein und du kannst die Dinge sortieren und hast nicht mehr den widersprüchlichen Paulus. Ich war mal zum Allianzgebetskreisgebet und sitze ich so ein Pastor neben mir, wir schwätzen so und er sagt, ja, wie du zur Zeit lesen wir gerade den Römerbrief. Ach, das ist so kompliziert, ich komme überhaupt nicht klar, das ist so widersprüchlich, aber wir beißen uns da durch. Ich meine, ich habe nichts gesagt, ich habe mir nur gedacht, ey, ja, so easy. Wenn du davon ausgehst, das Gesetz ist nicht mehr gültig, ist es kompliziert. Wenn du das mal zulässt, den Gedanken, dass es gültig ist und hast etwas Sortierung drin, plötzlich easy. Du verstehst, was er meint. Vielleicht könnt ihr jetzt nachvollziehen, gestern die Sache mit der Mauer, ja, wenn man beim Fußball, jemand spricht von der Mauer und du verstehst nichts von Fußball, dann verstehst du das nicht, weil du nicht diesen Hintergrund im Kopf hast. Wenn du jetzt hier im Hintergrund im Kopf hast, nur Gerechtigkeit ist nicht gut, weil, also meine eigene aus Werken ist nicht gut, weil ich nicht gerettet werde, dann verstehst du all die Verse nicht, wo Paulus positiv davon spricht. Ist einfach kompliziert. Du bist deutsch perfekt, genau. Es ist richtig. Es ist, du bist komplett richtig. Es ist einfach oder kompliziert. Ja. Ihr Lieben, seht mal, falscher Gebrauch, unten links. Da steht der ganze Galaterbrief. Der ganze Galaterbrief steht in dem Programm von heute, steht er gar nicht drin. Warum steht denn der heute nie drin, der Galaterbrief? Naja, weil der Galaterbrief nichts mit unserem Thema zu tun hat. Unser Thema ist ja die Frage, welche Gebote sind noch gültig? Und der Galaterbrief beantwortet eine ganz andere Frage, nämlich die Frage, werde ich durch diese Gebote gerettet? So, Galaterbrief 4. Ja, du bist aus der Gnade gefallen, wenn ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Geht um Errettung. Ja, dann Vers 11. Da wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Kapitel 6, Vers 12, ja, sie wollen nicht das Ärgernis des Kreuzes. Sie wollen nicht mit dem Kreuz verfolgt werden, deswegen machen sie das und das. Es geht um das Kreuz beiseite zu schaffen. Es geht um den Ärgernis, um die Verfolgung. Ey, dass dann Paulus hochgeht und durch die Decke schießt und wurde gebraucht, wie aus der Gnade gefallen und ihr seid vergeblich und ihr habt ein anderes Evangelium und ihr versteht gar nichts, ja, logisch. Und wenn wir das nicht verstehen, oh, das sind ja Verse, die sind so weit gegen das Gesetz und gegen, Paulus ist voll dagegen. Wir missverstehen Paulus komplett. Jetzt müssen wir wieder denken an Petrus, der sagt, Achtung, pass auf, Paulus ist schwer zu verstehen, man kann ihn ganz leicht verdrehen. Und so ist es wichtig, diese Hintergrundgeschichte zu fragen, Paulus, was hast du im Kopf? Und da ist es gut, diese Schlüsselverse zu lesen. Es geht darum, das Kreuz beiseite zu schieben in Galatien, bei den Galatern. Und er sagt, das geht gar nicht. Die Errettung ist und bleibt alleine in Christus. Ja, also deswegen, Galaterbrief beantwortet eine andere Frage. Und für uns, bei uns ist doch mit der Muttermilch, habt ihr das doch oft gesaugt, das ist das Erste, was ihr lernt, gerettet werdet ihr durch Gnade, durch Jesus Christus, durch den Glauben. Und wenn das mal sitzt, dann ist das doch da. Da müssen wir doch nicht jetzt die Frage stellen, durch was werden wir gerettet und den Galaterbrief danach lesen. Das gilt es erstmal zu verstehen und dann die Stellen lesen, die etwas dazu aussagen. Das ist, ist mir abgeschaltet, der erste Punkt heute Nachmittag. Und ich habe jetzt noch weitere solche kurze Punkte, die wir uns anschauen müssen, wie befreit vom Fluch des Gesetzes, wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind im Gesetz gestorben. Das sind solche Kernaussagen, die man immer wieder anbringt und sagt, da steht's doch und da und da. Schauen wir uns die zuerst an und dann gehen wir in die einzelnen Texte. Der nächste Punkt ist, wir sind befreit vom Fluch des Gesetzes. Da sind zwei Stellen im Neuen Testament. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Und manche lesen diesen Text so flott und überlesen und lesen es einfach so. Wird einfach ausgeblendet. Ich habe ja in meinem Kopf, Gesetz ist sowieso nicht mehr relevant im Neuen Bund. Und dann habe ich da Stellen, Christus hat uns losgekauft von dem Gesetz und freigemacht von dem Gesetz. Und dann bin ich fertig. Und indem ich da was weglasse, liege ich falsch, weil es geht konkret um einen Teil des Gesetzes, nämlich den Fluch des Gesetzes, die Konsequenzen, die Übertretung des Gesetzes, die Folgen des Gesetzes. Übertretung ist die Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod und das hat Jesus für uns getragen und da ist das Neue Testament wieder voll davon, genau das zu zeigen, hat unsere Schuld ans Kreuz getragen und damit die Konsequenzen, den Fluch des Gesetzes auf sich genommen und uns davon befreit. Alles klar. Und das schreibt der Paulus hier in diesen beiden Briefen, in diesen beiden Versen. Einfach, klar und simpel zu verstehen, dieser Teil, dieses Strafgesetz, das hat Jesus auf sich genommen. Sagt jetzt nichts aus, ob das eigentliche Gesetz gültig ist oder nicht, sondern sagt nur aus, dieses Strafgesetz, die Sünde, hat er weggetragen. Das ist der Punkt, ja? Einfach mal zu zeigen, alles lesen und diese Details zu sehen, das ist der Punkt. Und jetzt nehmen wir noch diese beiden Punkte. Als erstes nicht mehr unter dem Gesetz und dann dem Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir lesen in Römer 6, 14 und 15, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Hier stellen wir die Frage, was hatte Paulus im Kopf, was für eine Geschichte, was für Gedanken, als er schreibt, nicht unter dem Gesetz. Wie würden wir das jetzt übersetzen? Einfach in einem verständlichen Wort, was klar und eindeutig ist. Nehmen wir die Hoffnung für alle, die sagt, wir sind nicht mehr länger an das Gesetz gebunden oder nicht mehr relevant für uns. Die übersetzt das in diese Richtung, also überträgt es, um das deutlich zu machen, was die Theologie ist, was wir glauben sollen. So, was hat der Paulus im Kopf? Wir sehen in diesem Satz, dass Paulus zwei Sachen gegenüberstellt, also zwei Gegensätze. So, was sind Gegensätze, wenn ich sage, hier drinnen ist es nicht dunkel, sondern hell. Hier drinnen ist es nicht laut, sondern leise. Okay, wenn ich jetzt sage, hier drinnen ist es nicht dunkel, sondern laut, das macht keinen Sinn. Ja, hier drinnen ist es nicht leise, sondern bunt, macht auch keinen Sinn. Das sind keine Gegensätze. Das ist unlogisch. So, wenn Paulus also was gegenüberstellt, dann müssen das ja auch Gegensätze sein. Und was ist das Gegenteil von Gnade? Was ist denn Gnade? Gnade ist, wird Schuld nicht angerechnet. Was ist das Gegenteil? Bestrafung. Also eine Bestrafung und eine Gnade als Nichtbestrafung, das wären zwei Gegensätze, die würden stimmen. Ja. Aber Gesetz, von Gesetz ist das Gegenteil Gesetzlosigkeit. Gesetz, Gesetzlosigkeit, das wären Gegenüberstellungen und von Gnade und Bestrafung, das sind Gegensätze. Aber Gesetz und Bestrafung ist eigentlich gar kein Gegensatz. Wenn ich gesetzlos werde, Gesetzlosigkeit, das führt dann zu Gnade oder Bestrafung. Das wäre dann ein Gegensatz. Das heißt, wir sehen, Gesetz und Gnade, die sind gar keine Gegensätze. Die sind zwei Worte, die nicht gegenüberstehen. Wenn wir uns das anschauen, ausführlich, dann können wir sagen, das Gesetz, und jetzt gibt es drei Möglichkeiten bezüglich des Gesetzes. Es gibt entweder es gibt kein Gesetz, oder ich halte das Gesetz, oder ich übertrete das Gesetz. Diese drei Varianten gibt es bezüglich des Gesetzes. Wenn es kein Gesetz gibt, dann brauche ich keine Gnade. Ich meine, wenn ich in der Stadt 50 fahre, kann mir niemand sagen, du hättest müssen 30 fahren. War kein Schild da. Kann mir niemand ein was machen. Ja? Gibt es keine Bestrafung. Es muss erstmal ein Gesetz da sein. Wenn es keins gibt, brauche ich keine Gnade. Okay, wenn es abgeschafft ist, dann brauche ich auch keine Gnade mehr. Das ist unlogisch. Wenn ich das Gesetz halte, brauche ich auch keine Gnade, weil ich habe es ja gehalten. Wenn ich ordentlich fahre, will ich kein Bußgeld. Alles schick. Wenn ich nach Gottes Gesetz lebe, brauche ich keine Gnade. Wenn ich das Gesetz übertrete, ab da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Gegensätze. Entweder ich werde bestraft oder ich bekomme Gnade. Also erst bei der Übertretung gibt es Gnade oder Bestrafung. Das heißt, zwischen Gesetz an sich und Gnade steht kein direkter Zusammenhang. Das ist kein direkter Widerspruch, keine Gegenüberstellung. Erst die Übertretung des Gesetzes bringt diese beiden Punkte, Gnade und Bestrafung, heran. Ich komme auf dieses Bild nochmal zurück. Wir schauen mal weiter diese Linie uns an. Ein paar Verse später, in Vers 23, schreibt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade Gottes ist das ewige Leben in Christus. Hier setzt er den Lohn der Sünde, die Bestrafung, gegenüber der Gnade. Das sind Gegensätze. Bestrafung und Gnade sind Gegensätze. Ganz klar. Es würde dann so sein, die Strafe bedeutet, das Gesetz wird übertreten, der Lohn der Sünde ist Bestrafung, ist Tod. Das wäre die Strafe. Gnade wäre, Gesetz wird übertreten, es gibt Vergebung, Nichtbestrafung, ewiges Leben. Wenn wir aber jetzt sagen würden, nicht unter dem Gesetz bedeuten würde, das Gesetz ist nicht mehr gültig, dann wäre die Linie Gnade, Gesetz gilt nicht mehr, Vergebung nicht nötig, ewiges Leben. Es macht wieder keinen Sinn. Wir wollen ja mit dieser Sache jetzt ausarbeiten, was hat Paulus im Kopf mit nicht unter Gesetz sein? Und das würde jetzt heißen, wenn diese Gegensätze stimmen, bedeutet unter Gesetz, unter Bestrafung, unter Gnade, unter Nichtbestrafung. Und wenn wir das jetzt oben eintragen, dann würde es so bedeuten, der Satz, weil wir nicht unter der Bestrafung des Gesetzes sind, sondern unter Nichtbestrafung. Das wäre klar formuliert und eindeutig und das sind dann zwei Gegensätze, die stimmen und die passen. Und so bedeutet nicht unter Gesetz sein, einfach nicht unter der Bestrafung des Gesetzes. Und ihr Lieben, da ist doch der Druck komplett weg. Wenn ich jetzt das Gesetz übertrete, ihr Lieben, wo ist der Druck? Da ist keine Bestrafung mehr. Jetzt kann ich ja nicht sagen, oh, die ganzen Gesetze, wie soll ich das halten, wie soll das gehen? Geh einfach in die Richtung. Was ist, wenn ich das jetzt übertrete? Ja, wenn du es übertrittst, du bist in der Gnade. Es geht doch darum, in welchen Weg wir gehen, wo wir lang gehen, was uns Gott lehrt und nicht um diesen Druck, der ist komplett weg. Lieben, wenn da eine Schule ist und da ist eine 30, dann ist der Druck, ich muss unbedingt 30 fahren, damit ich kein Bußgeld kriege. Wenn die 30 weg wäre und wir wären alle vernünftig, würden wir sagen, okay, das ist eine Schule. Ist ja wichtig wegen den Kindern, dann muss ich 30 fahren. Es geht ja um die 30, weil es richtig ist, weil dort Kinder sind. Das ist ja der Grund. Nicht, dass ich das Gesetz halte, unbedingt die 30. So, und dann würden alle 30 fahren, weil es wichtig und richtig ist. Und das ist Gottes Gesetz, ist aus Liebe zu Gott zu halten, wichtig zu verstehen, was Gott gibt, ist aus Liebe, ist richtig, ist perfekt, sein Gesetz ist perfekt, das ist gut. Paulus sagt, gerecht, heilig und gut. Und deswegen diesen Weg zu gehen und das zu lernen. Und so sind wir wieder zurück am Anfang und sehen diese direkt, dass Gesetz und Gnade keine Gegensätze sind, sondern Paulus, kommen wir jetzt zu dem Schluss, dass Paulus meint mit nicht unter dem Gesetz, heißt nicht unter der Bestrafung des Gesetzes. Und das würde wieder passen mit dem kompletten Rest des Neuen Testaments, mit komplett Paulus, was ich vor uns gebracht habe, zwei Gerechtigkeiten, mit komplett den Propheten, was die vorhersagen, er wird das unsere Schuld auf sich nehmen, das Lamm Gottes wird sie hinwegtragen, passt komplett überein. Und die Propheten sagen gleichzeitig, sie werden Gottes Gesetz halten, passt auch, wir gehen den Weg, lernen Gottes Gebote, aber der Druck ist komplett weg. Und ich hoffe, dass das ankommt. Und ich meine, jeder, der die Gnade verstanden hat, der kann noch so viel hören von Gottes Gebot und soll es dir halten, der wird nicht unter Druck kommen, weil er die Gnade verstanden hat. Wenn also jemand unter Druck kommt, dann nur, weil er die Gnade nicht verstanden hat. So, das ist der Punkt. Wir sind nicht mehr unter dieser Bestrafung, der Druck ist komplett weg. Aber das Gesetz gilt weiter, sagst du. Ihr Lieben, es macht doch keinen Sinn. Wenn das Gesetz jetzt nicht gilt, dann brauche ich keine Gnade. Was ist jetzt Sünde? Kommen wir noch dazu gleich. Lass mal noch den nächsten Punkt anschauen und dann nochmal. Jetzt dem Gesetz gestorben. Lass mal direkt, ich denke, werden vielleicht Dinge noch klarer. Wir sind dem Gesetz gestorben. Was bedeutet das? Wir gehen einfach mal jetzt zurück zu Mose. Was war zur Zeit Mose? Wie war das Leben auf dieser Erde zur Zeit Mose? Wir sind in Israel bei Mose in der Wüste und hören das Gesetz. So, das Gesetz sagt, stehlen ist Sünde. Ehebruch ist Sünde. Schabbatbrechen ist Sünde. Übertretung, ich verdiene den Tod. Ich sterbe jetzt mit Christus. Jetzt kommt das Kreuz in das Spiel. Ich sterbe mit Christus. Jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit, denn für das Gesetz sind wir tot. Ihr Lieben, das Folgende passiert, dass ein Mercedes-Fahrer fährt die Straße lang auf die Kreuzung, rauf und bei Rot über die Kreuzung und baut einen Unfall. Ja, richtig, einen ziemlich großen. Und naja, der hat den Audi-Fahrer gerammt. Der hat den Audi-Fahrer gerammt, ja. Aber der Punkt ist, dass der Mercedes-Fahrer keine Strafe bekommt. Es gibt kein Strafverfahren, es gibt kein Bußgeld, der wird nicht vor Gericht geladen, es gibt keine Zeugenbefragung. Der kriegt überhaupt keine Strafe. Warum? Naja, er ist gestorben bei dem Unfall, er ist tot. Und in dem Moment endet der Zugriff des Gesetzes. Der ist einfach begraben, der ist tot. Und weil er tot ist, hat das Gesetz keinen Zugriff mehr. Tot. So jetzt, du bist gestorben, tot. Und jetzt bist du gestorben dem Gesetz, der tot. Gesetz kann nicht mehr ran an dich. Bestrafung, null, geht nicht mehr, Ende, aus, vorbei. Definitiv. So, Gesetz kann überhaupt nicht mehr ran an dich, weil du dem Gesetz gestorben bist. Aber die Kreuzigung war nicht das Ende. Jesus ist auferstanden und die Schrift sagt, wir werden mit ihm in der Taufe begraben und wir sind mit ihm auch auferstanden. Ich stehe auf mit Christus und Christus tat dies physisch für uns und wir nehmen das im Glauben an. Und ihr Lieben, wenn wir das im Glauben annehmen und das Christus stellvertretend für uns getan hat, dann ist es so, als wäre es mit uns geschehen. Dieses Stellvertretende heißt eigentlich hätte ich den Platz am Kreuz verdient, eigentlich müsste es mit mir geschehen und es ist rechtlich auch so, als wäre es mit mir geschehen. Und jetzt bin ich in diesem Status gestorben und auferstanden, was dieses Gesetz betrifft. Und ich lebe im Glauben und das Gesetz tatsächlich kann nicht mehr ran an mich. Warte kurz, jetzt geht's weiter. Jetzt leben wir auf dieser Erde im Glauben an Christus, an Christus. Und jetzt leben wir ja immer noch hier auf dieser Erde. Und jetzt steht ja immer noch die Frage im Raum, ja, ist Stehlen Sünde, ist Ehebruch Sünde, ist Schabbatbrechen Sünde? Weil wir leben ja eigentlich wie vor unserer Bekehrung auch jetzt so, wir müssen aufstehen, wir müssen essen, wir müssen arbeiten gehen. So dieses physische Leben an sich hat sich ja nicht verändert. Unser physischer Körper hat sich auch nicht verändert. Das kommt noch in der Auferstehung, in der Verwandlung, Entrückung. Aber es ist noch vor uns, ist jetzt noch nicht. Jetzt ist mit unserer Bekehrung nichts passiert physisch und nichts mit unserem physischen Leben. Und jetzt die Frage, ist das noch Sünde? Und weil ich dem Gesetz gestorben bin, könnte ich jetzt sagen, kann ich ja jetzt stehlen, Ehe brechen, Schabbat brechen. Ich bin ja tot. Also kann ich machen, weil die Bestrafung des Gesetzes kommt ja nicht mehr ran an mich. Das wäre die logische Weiterdenkung dieser Sache. Und so ist das. Und ich kann sündigen, da ich ja unter der Gnade bin. Und darauf geht Paulus ein. Er nimmt diesen Gedanken auf. Er sagt, ja, genau das werden die Leute jetzt denken. Es ist ja auch erstmal korrekt, so weiterzudenken. Und er sagt, sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Ah, die Sünde ist Übertretung des Gesetzes und dafür sind wir tot. Das wollen wir nicht mehr. Das ist dieser Punkt. Und jetzt steht einfach die Frage im Raum, das Gesetz definiert das Sünde im Alten Bund, das war klar, aber definiert das Gesetz auch im Neuen Testament, was Sünde ist? Das ist die Frage. Und darauf antwortet Paulus, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wenn also durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, dann erkenne ich ja durch das Gesetz, was Sünde ist. Dann weiß ich das. Und dann will ich das natürlich lassen, weil ich durch Christus erneuert bin. Und macht ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was Sünde ist, aber ich mache das weiter. Theoretisch, weil ich gestorben bin, ja, könnte ich, aber Paulus sagt, hey, das passt jetzt nicht mehr zu euch. Römer 7,7, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durchs Gesetz, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Ich hätte auch niemals was gewusst vom Schabbat halten, wenn ich das nicht gelesen hätte im Gesetz. Ich hätte niemals was gewusst von, du sollst nicht neidisch sein, wenn ich es nicht gelesen hätte im Gesetz. Du sollst nicht stehlen, wenn ich das nicht gelesen hätte im Gesetz. Da steht es. Und warum sollen jetzt einzelne Sachen nicht mehr gültig sein? Paulus schreibt einfach klar, das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Und dem Römer 3 geht es um Errettung. In dem ganzen Kapitel geht es um Errettung und da sagt er, Gesetz ist nicht für Errettung da, sondern es zeigt nur, was Sünde ist, ganz klar. Aber die Frage ist, soll ich denn jetzt weiter sündigen oder nicht? Paulus sagt nein und somit Stehlen ist Sünde, Ehebruch ist Sünde, Schabbatbrechen ist Sünde und wir müssen sagen, das Gesetz definiert Sünde im Alten wie im Neuen Bund. Das wäre die Konsequenz, das weiterzuführen, diese Definition von Sünde. Die hat sich nicht geändert. Und das ist am Ende diese Frage, die wir eigentlich stellen müssten, hat sich dieses, was Sünde ist, geändert? Und da müssen wir ja sagen, ja, laut unserer Kirchentheologie hat sich das geändert, was Sünde ist, weil Schabbatbrechen ist jetzt keine Sünde mehr. Bestimmte andere Dinge sind auch keine Sünde mehr. Einiges hat sich einfach geändert. Und die Änderung, wo finde ich die? Ja? Die findet im dem nicht drin ist, sondern Jesus sagt, jeder Buchstabe ist gültig. Paulus sagt, okay, ganze Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Da sind nicht ein paar Dinge verändert. Also ein paar Dinge verändert, wir schauen gleich ein Kapitel noch weiter an, wo wir das ableiten könnten. Jetzt geht erstmal dieses Fundamentale, im Allgemeinen sagt er, das Gesetz definiert Sünde. Und alten Bund wie im neuen Bund. Dies gilt es zu verstehen, dass es nicht darum geht, ich kann das Gesetz nicht halten oder jetzt sind wir unter Gnade, sondern einfach, was definiert Sünde, was sage ich, was Sünde ist. Und da müssen wir einfach klar erkennen, dass das sich für uns verändert hat in der Theologie, die Definition, was Sünde ist. So ein Großteil vom Gesetz ist ja noch relevant, ganz klar, Ja, hat gesagt, von den 10 Geboten sind es 9, die klar sind. Nur eins ist verändert. Und wenn wir jetzt durch das weitere Gesetz gehen, wie gesagt, es sind 5%, die für uns relevant wären, die wir tun könnten, wo wir aber sagen, nein, das ist jetzt keine Sünde mehr. Also ein kleiner Teil hat sich verändert. Es laut Jesu Worten nicht da, es laut den Worten nicht da. Und wir können jetzt nicht so pauschal sagen, bin im Gesetz gestorben, deswegen nicht, ich bin nicht unter Gesetz, deswegen nicht mehr. Weil wir gesehen haben, unter Gesetz ist unter Bestrafung, Gesetz gestorben, hilft uns auch nicht weiter. Also ich meine, wenn wir sagen, alles gültig, ist das Einfachste, dann ist alles klar verständlich, die Bibel klar verständlich, keine Widersprüche mit Paulus, auch mit den Texten, keine Widersprüche mit Jesus, ist einfach easy. Einfach easy ist auch nicht, entweder das ist einfach oder das ist easy. Ich lerne immer noch dazu. Zusammenfassend, wir sind nicht unter der Bestrafung des Gesetzes. Ich bin tot für die Strafe des Gesetzes und vom Fluch des Gesetzes bin ich befreit. Wir sind befreit von der Strafe der Sünde. Das Gesetz Gottes ist gültig und definiert Sünde. Oder wir sagen so, Jesus hat einen Strafteil des Gesetzes auf sich genommen, was zeigt, dass das Gesetz komplett relevant und gültig ist. Jetzt, okay? Warte mal kurz. Hier.
Eventuell noch anschalten.
Da, hochschieben. Warte. Jetzt?
Jetzt geht es nicht. Genau.
Der ist es hier. Der hier, der rote. Jetzt ist an.
Zwei Sachen. Das eine meinte ich, was du in der Folie gezeigt hast mit Jesus ist dafür gestorben, war das, was ich meinte mit meiner Bemerkung in der letzten Sitzung. Das zweite, was ich anführen möchte, ist, wie ordnest du das ein? Eine Schlüsselstelle im Neuen Testament ist ja Apostelgeschichte 15.
Okay, stopp, kommt jetzt. Okay, warte, bis ich das gebracht habe und dann kannst du deine Frage stellen. Kommt sofort. Steht doch im Plan. Steht doch, warum greift ihr vor? Das steht doch drin im Plan und kommt jetzt. Es kommt noch eine Kleinigkeit, ein Abschluss vorher. Warum tun wir uns so schwer? Wir sind anders gelehrt. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du hörst Gesetz? Und ich will euch mal zeigen, was ich früher in meinem Kopf hatte da drinne und was ich dann in der Bibel aber gelesen habe und mich zum Nachdenken gebracht hatte. Was ist die allgemeine Sichtweise zu Gottes heiligen Ordnung, also zu Gottes Gesetz? Und was sagt die Schrift selbst über Gottes heilige Ordnungen? Gottes Gesetz ist schwer zu halten. Das ist ja so, das ist, was ich oft gehört habe. Aber Moses sagt, es ist nicht zu schwer. Es ist euch nicht zu ferne, es ist nicht zu weit weg. Es ist nahe zu euch in eurem Mund, dass ihr es tut. Es legt einen Druck auf mich, danach zu leben, ist gesetzlich. Moses schreibt, es ist gut für uns. Also ist es nur gut für mich oder kommt ein Druck auf mich? Es engt mich ein. Es ist gerecht, heilig und gut. Im Psalm steht noch, es führt mich in die Weite. Ich liebe deine Gebote, denn die stellen mich auf einen weiten Raum. Es ist genau das Entgegengesetzte von dem, was ich dachte. Es ist ein Joch der Knechte, von dem mich Jesus befreit hat. Es ist vollkommen und belebt und schenkt neue Kraft. Also ist nun das Gesetz ein Joch? Oder ist es vollkommen belebt und schenkt uns neue Kraft? Was stimmt denn jetzt? Ja, was ich so denke? Oder was ich da lese, Psalm 19, ja, es erleuchtet die Augen, es erfreut das Herz, es macht mich klug. Psalm 119 ist voll davon. Wo ich sage, also wie die Schrift von Gottes Gesetz spricht, ist eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Sichtweise, als was ich so dachte, was es ist. Es erfreut das Herz. Es ist ans Kreuz genagelt. Jesus sagt, es ist gültig, solange Himmel und Erde bestehen. Es ist wichtig für uns. Es ist für uns nicht wichtig, genau. aber im Psalm habe ich gelernt, das macht mich klug. Also als ich das gelesen habe, ich dachte, also das soll mich klug machen. Da war vor vielen, vielen Jahren, dachte mir, also das Gesetz, wenn ich diese Gebote lese, ich werde klug dadurch, wie soll das funktionieren? Aber ich sagte, Gott, das kann ich ja mal ausprobieren. Ich werde das mal bewusst, ich studiere das. Ja? Und dann gucke ich mal, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, bin ich denn klüger geworden auf meiner Arbeit? Ganz normal. In meinem Leben, ich muss euch sagen, massivst. Massivst hat das mein Leben verändert, wie ich handle, wie ich auf Arbeit bin. Mich macht niemand mehr fertig. Mich mobbt niemand mehr. Ich bin selbstbewusster geworden. Ich habe Dinge verstanden, wie ich herangehe. Ich habe verstanden, was es bedeutet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil Jesus das nur zitiert, aber bei Mose wird es erklärt. Ich habe so viele Worte Jesu besser verstanden, weil ich Mose verstanden habe. Ich habe definitiv an Klugheit zugenommen. Es ist gerecht und vollkommen. Warum sollte etwas, was gerecht und vollkommen ist, für uns nicht relevant sein? Es führt uns ja auch dann wahrscheinlich selbst in die Vollkommenheit. Wir werden durch Glauben gerettet, daher brauchen wir es nicht. Aber es ist gegeben, damit es uns auf Erden gut geht, hatte ich euch vor uns gezeigt. Das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Ohne Gottes Gesetz hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Siehe Psalm 119, volle Kanne Lob über Gottes Gesetz. Also das bringt mich zum Nachdenken, ich sage, okay, die Schrift, allein die Schrift, was sagt die Schrift und wo kommen diese Sachen her, die ich dachte? Und dann hat sich das verändert, wo ich sage, halt, das ist ja gut. Und da ist auch so ein Punkt, wo wir einfach mal überprüfen, was denke ich über bestimmte Sachen und was sagt Gottes Wort darüber. Das hat mich einfach platt gemacht. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja ganz anders, als was ich dachte.
Es gibt ja im Mose auch die ganzen Opfervorschriften. Ja. Wenn du sagst, das Gesetz, ich meine, da sagt Jesus zwar was zu, aber woher weiß ich, was vom Gesetz, oder ne, das Gesetz, da gehören die doch auch ja,
genau.
zu.
Genau, muss man wieder ein Thema. Opferst du noch? Kurz, okay. Opfer, pass auf, wir könnten ja das machen. Ja? Also die meisten Opfer, es gibt drei Opfer, es gibt die Sündopfer, die isst nur der Priester, dann gibt es das Brandopfer, das wird komplett für Gott geopfert, aber die meisten Lobopfer und Dankopfer, die werden gemeinsam gegessen. Wenn die also damals, da haben da 10.000 Schafe geopfert oder 100.000, ja wenn da ein großes Fest war und da waren 1 Million in Jerusalem, da braucht man schon 100.000 Schafe, die werden Gott geopfert und dann werden die gemeinsam gegessen. Das heißt, das ist in erster Linie ein Riesenfest, wird geopfert, das Blut kommt an den Altar. Und dann wird das Tier gebraten und gegessen. Also ein Riesenfest. Und jetzt könnten wir das doch machen. Wir machen auf dem Hof draußen ein Altar und dann wird da ein Tier, wird das also Gott geopfert und dann machen wir ein Fest und essen das Tier. Eine Grillparty. Wäre doch möglich. Jetzt meine Frage, wäre das Gott wohlgefällig? Also wir würden ja alles tun, beschrieben, wie das bei Mose beschrieben ist. Wäre das Gott wohlgefällig? Also was sagt Mose dazu? Ja. Okay, Mose sagt, du würdest eine Riesensünde begehen. Okay, wir müssen erstmal Mose dazu kennenlernen, weil Mose sagt das ganz deutlich, ihr sollt eure Opfer nicht überall hier und da und dort opfern, sondern ihr sollt es zum Tempel bringen und dort wird es geopfert. Und wenn es den Tempel nicht gibt, kannst du keine Opfer bringen. Mal das eine grundsätzliche Sache, so erstmal für uns heute, unmöglich. Ich habe ja als Todesstrafe erklärt, geht nicht. Wir haben null Voraussetzung und du hast auch null Voraussetzung, um mal so ein Dankopfer zu bringen. Was jetzt mal überhaupt nicht mit Sünde oder so, einfach, das wäre eine Riesenparty in Jerusalem zum Laubhüttenfest zusammenzukommen und da werden Gott die Dankopfer gebracht und dann gibt es eine Riesenparty. Nur in Jerusalem im Tempel, das wäre möglich. So. Ja, okay, wieder eine Geschichte für sich. Jetzt heute und jetzt und wir hier für uns nicht möglich. Jetzt können wir uns damit beschäftigen, um das zu verstehen. Dann gibt mir die Zeit, gibt mir eine Stunde heute noch und dann gehen wir da durch. Okay, lassen wir es für hier.
Also den Tempel jetzt nicht.
Nein, den gibt es nicht. Wir haben jetzt keine Möglichkeit. Und wenn, überlegt mal, wenn Gott sagt, den Ort, den ich erwähle, dort sollt ihr es tun. Es ist doch nur symbolhaft möglich überhaupt. Wir können doch gar nicht. Selbst wenn es den dort gäbe, wir kommen gar nicht hin. Und es ist nicht möglich, dass alle da hinkommen. Also hat doch dieser Tempel offensichtlich eine ganz andere Funktion, als wir ahnen. Und es wäre nur symbolhaft möglich und er würde nur etwas zeigen. Nämlich, was zeigt er uns? Das ist eine Kopie und das Original, der Tempel ist im Himmel. Also wir brauchen für unsere Erlösung genau das, was bei Mose steht. Wir brauchen einen Tempel, wir brauchen ein Opfer, wir brauchen, dass das Blut zum Altar gebracht wird, ins Allerheiligste. Genau das brauchen wir für unsere ewige Erlösung. Lediglich brauchen wir das im Original. Im Himmel ist der Tempel, den Gott Mose zeigte und sagt, bau mir eine Kopie auf Erden. Und dann könnt ihr auf Erden diese Dinge tun mit Tieren und wisst, was im Himmel eigentlich gebraucht wird für eure Erlösung. So, im Hebräerbrief lesen wir, dass der Tempel eine Kopie ist des Himmlischen. Und Jesus ging in das Himmlische hinein, nicht mit dem Blut von Tieren, sondern mit seinem eigenen Blut, um dort im Tempel eine ewige Erlösung für uns zu erwirken. Also haben wir jetzt eine wunderbare Kopie, wo wir die Dinge verstehen können. Und wenn wir jetzt mal in Jerusalem wären und würden das sehen, würden die Opfer ein Hinweis sein auf Jesus. Weil diese Opfer haben Schuld nicht weggenommen. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus kam, um die Sünden, die unter dem ersten Bund begangen wurden, hinwegzunehmen. Das heißt, Gott hat nur die Sünde zugedeckt mit den Opfern, Hebräerbrief. Er hat nur daran erinnert, bis die Zeit kommt, wo jemand kommt, der sie wirklich wegnimmt. Das ist der Punkt, dass es also eine Kopie ist, eine irdische, der nicht wirklich Sünde wegnimmt. Und zur Zeit für uns unmöglich, es gibt keinen. Und wenn es ihn geben würde, dann wäre es symbolhaft. So, jetzt hätte ich auch kein Problem, wenn es jetzt den Tempel geben würde, wäre es ja, oder es auf Jesus mich hinweisen. Ich würde verstehen, was es bedeutet, zu sündigen, was bedeutet, die Sünde wegzuschaffen. Und dann würde man vielleicht viel weniger sündigen, wenn einem das mal vor Augen geführt wurde. Was Ähnliches würde ich sagen, was wir heute haben, erst seit ein paar Jahren, ist meinetwegen der Film Die Passion von Mel Gibson. Da wird es dir vor Augen geführt. Und in etwa so ist der Tempel eine Kopie, ein Bild von dem Himmlischen. Und noch ein Punkt, in dem Tempel, nur in dem Punkt, wohnte Gott physisch. Er war physisch unter seinem Volk. Das haben wir heute nicht. Du hast hier keinen Ort, wo wir sagen, jetzt gehen wir mal in den Raum, dann rede ich direkt mit Gott, weil dort wohnt Gott physisch. Wir haben eine geistliche Verbindung zu Gott. Eine Online-Verbindung. Ganz klar, die ist besser, die ist viel besser, als an irgendeinem Ort zu gehen, aber dieses Physische, was sie hatten, Gott dort zu erleben, das haben wir nicht. Und das wird erst wieder sein, wann?
Wenn Jesus wiederkommt.
Nein. Offenbarung 20, 21, sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dann sah ich die Hütte Gottes, das Tabernakel, das Zelt Gottes, das Heiligtum Gottes herniederkommen auf die Erde. Und Gott wohnt unter seinem Volk auf dieser Erde. Also es ist eher so, dass der Himmel auf Erden kommt, als dass wir in den Himmel gehen. Das muss man auch mal drüber nachdenken. Da steht jedenfalls, es gibt eine neue Erde. Wie eine Erde ist, wissen wir. Und dann Gott kommt auf diese Erde zu den Menschen, wohnt unter seinen Menschen. Wir haben dieses also dreimal, diese Sache mit dem Tempel, mit der Gegenwart Gottes, mit den Menschen gibt es einfach nur dreimal. Einmal in dem Zelt, Stiftshütte und Tempel, nehme ich mal als eins, dann Offenbarung, Gott unter seinem Volk und im ersten Mose. Ganz am Anfang, Gott wandelte mit Adam und Eva im Garten, gegenwärtig, physisch.
Also der Garten ist das einzige Mal, wo Gott physisch da ist.
Ja. Okay, dann lass mich, er sagt, dass Gott nicht physisch da war in dem Tempel, aber genau das ist der Punkt, dass er mit Mose sprach von Angesicht zu Angesicht. Und dieses, was meine ich mit physisch, dort war diese Gegenwart Gottes da, sie sahen die Wolke, sie sahen die Feuersäule und Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Deswegen mussten sie diesen Tempel bauen, der rein ist und wenn sie da reingingen, mussten sie sich physisch reinigen. Das war wichtig. Und 7 Tage und warten und rein sein. Und dann konnten sie da rein, weil es eben dort, Gott war unter seinem Volk. Gott sagt, ihr baut mir ein Heiligtum, damit ich unter euch wohnen kann. Und das bezeichne ich, das ist physisch. Gott war da. Und deswegen mussten sie sich physisch reinigen. Und unsere Verbindung heute ist eine geistliche. Deswegen ist es egal, wenn du zu Gott nahest, ja, wenn du bist gerade nicht geduscht, du bist jetzt nicht äußerlich rein. Das ist, du hast eine geistliche, ich würde das so vergleichen, wenn wir uns hier treffen, ist es physisch und dann müsst ihr auch physisch ordentlich, ist logischerweise in ordentlichen Kleidung sein. Wenn ich euch mal anrufe, ist eigentlich sehr egal, ob ihr gerade geduscht habt oder nicht, ob ihr aus dem Garten kommt und gerade dreckige Sachen habt, Ja, das ist nicht relevant, das ist nur eine Online-Geschichte. Und jetzt, wenn wir diese Online-Verbindung haben, ist es physisch. Wenn wir aber Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, müssen wir verwandelt sein. Auch physisch, das ist immer 1. Johannes 3, wir werden ihn sehen, wie er ist, denn wir werden ihm gleich sein. Das ist dann nach der körperlichen Verwandlung. Und so kannst du Gott in dem Körper nicht begegnen, das ging nur im Tempel. Und als diese beiden Söhne Aarons hineingingen und waren nicht vorbereitet, die sind gestorben, weil sie es nicht so gemacht hatten, wie Gott es gesagt hat, weil sie einfach fremdes Feuer nahmen und darin gestürmt, geht nicht. So, das hat schon was mit physisch zu tun. Vielleicht missverstehen wir jetzt, was du mit physisch verstehst. Die haben da nicht, der Mose hat nicht eine Gestalt gesehen, eine Person. Ja, der hat aber die Stimme Gottes gehört und Gott sagt, ich habe mit Mose gesprochen von Angesicht zu Angesicht wie mit keinem anderen.
Ja, und die Herrlichkeit war im Tempel.
Ne? Und die Gegenwart Gottes oder Scheina, die Schwere Gottes, die war voll. Der Tempel und die Stiftshütte, als sie eingeweiht wurden. So, das ist schon mehr eine andere Art, als wie wir haben. Wenn wir im Lobpreis haben, wenn Gott wirkt, wenn Kranke geheilt werden, wenn die Gegenwart Gottes da ist, ist es trotzdem diese geistliche. Ja, und dort ist es etwas anderes. Das ist ein Tempel, wo Gott sagt, ich will unter euch wohnen und das ist eine Kopie des Himmlischen und das Himmlische kommt dann auf Erden am Ende. Und Gott ist wieder unter seinem Volk, auch physisch. Als Mikrofon, wenn du was sagen willst.
Ja, ich denke schon, dass wir uns verstehen, dass es nicht eine physische Form da war, wie wir jetzt als Menschen da sind, sondern eine spezielle Gegenwart. Aber er sagt auch, er lebt jetzt in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Also es ist nochmal eine ganz neue Dimension jetzt.
Etwas anderes. Ich habe versucht, das zu vergleichen. Das eine ist das Physische, deswegen nehme ich ja dieses Wort physisch und jetzt ist es geistlich. Das heißt, es sind zwei verschiedene Geschichten und es sind zwei verschiedene Priesterschaften. Es gibt die Priesterschaft Aaron und die Priesterschaft nach Melchisedek. Und in der Melchisedek-Priesterschaft, da ist Jesus Christus ein hoher Priester nach der Ordnung. Es ist nicht der Melchisedek, sondern nach der Ordnung Melchisedek, genauso wie Aaron, ja, gab einen, aber dann nach der Ordnung Aaron. Und Jesus ist jetzt nach der Ordnung Melchisedek. Und offensichtlich gibt es diese Ordnung im Himmel, wo der himmlische Tempel ist, von der ganz wenig in der Schrift steht, aber Jesus ist ein hoher Priester gemäß dieser Ordnung. Und wenn ich das so unterscheide, das eine ist im Himmel und diese Melchisedek-Ordnung, die ist ohne Anfang, ohne Ende. Der Tempel im Himmel hat Gott gebaut, der steht. Und diese Ordnung nach Melchisedek, kein Anfang, kein Ende, die ist ewig. Die auf Erden, diese Kopie auf Erden, die aaronitische Priestertum hat einen Anfang und ein Ende. Und worüber wir uns uneinig sind, ist, wann war das Ende oder wann ist das Ende dieses irdischen Priesterschaft? So Jesus sagt, wenn Himmel und Erde vergeht, die Kirche sagt, mit dem Kreuz war Schluss. Wenn wir sagen, das war das Irdische, ein Abbild des Himmlischen, macht es ja Sinn, solange das Irdische besteht, diese irdische Kopie zu haben. Und das Irdische wird erst verändert mit der Wiederkunft Jesu oder nur ein Teil, ja, der Gläubigen. Und ganz am Ende, wenn die Erde neu wird, na dann ist es anders, dann macht das schon keinen Sinn mehr. Wenn Gott auf die Erde kommt, wenn das Original da ist, dann brauche ich die Kopie nicht mehr. Aber solange das nicht da ist, kann ich wunderbar in der Kopie Dinge lernen. Und Gott ist schon mal so mit seinem Volk verbunden, an diesem einen Punkt, an einem Ort. Das macht also, es ist also verschieden, Himmel und Erde. Es macht nicht Sinn, erst früher das und das, weil das unser Priestertum nach Melchisedek, wo Jesus der hohe Priester ist, ist ja älter. Das gab es ja schon vor dem Tempel. Also hat es da parallel existiert und kann auch jetzt parallel existieren. Also das ist ein großes Thema, was man sich anschauen muss.
In einem Satz für mich zu verstehen. Also hier war die Frage, der Heilige Geist ist doch in uns.
Guido, Entschuldigung. Hier war auch noch jemand, der was sagen wollte. Andreas.
Also ich hätte es gerne noch mal in einem Satz konkret gehört, was du sagen willst zu der Antwort, zu der Frage von Toni mit diesem Heiligen Geist in uns. Wie ich dich verstanden habe, gibt es zwei verschiedene, den Aaron und den Melchisedek und wir sind nach Christus und Melchisedek. Sag noch was zum Heiligen Geist in uns, das habe ich noch nicht verstanden.
Ja, der Geist Gottes war in den Propheten, der Geist Gottes in uns, der leitet uns. Nicht nur die einzelnen Propheten, jetzt auf alle ausgegossen, erweitert. Das ist geistlich. Und das andere ist physisch. Deswegen diese Unterscheidung geistig-physisch oder auf Erden und im Himmel. Wenn wir das diskutieren wollen, warum soll ich euch das nicht zeigen? Ja. Ja, stell die Frage. Hatte jemand noch eine Frage?
Ja, ich hatte eine Frage. Müssen wir sehen, ob die dazu passt. Und zwar Römer 8, Vers 3 und 4. Da heißt es, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Ja. Das impliziert, also sagt für mich aus, dass der Geist eine wesentliche Bedeutung hat, um das Gesetz zu erfüllen.
Amen, habe ich vor uns gesagt, habe ich euch gebracht. Wir bekommen den Geist, Segiel, die das geschrieben, diesen Punkt. Wir bekommen den Geist, damit wir in Gottes Gesetzen leben. Genau, damit wir fähig sind, damit wir darin leben können und Gottes Gebote halten und danach leben. Das sagt der Prophet und das sagt Paulus dort. Stimmt komplett überein. Der hat die Funktion, wenn du also, dass er uns darin leitet, gemäß Gottes Geboten zu leben. Ja.
Jetzt meine Frage, wie war das mit den Menschen damals in der Zeit des Alten Bundes?
Die hatten den Geist nicht, die haben einfach die Gebote gehabt und sollten danach leben. Ja, die Propheten hatten den Geist Gottes, aber das Volk hat gelebt, wie wir hier leben. Und ob du jetzt Geist Gottes hast oder nicht, da gibt es eine Straßenverkehrsordnung, die lernst du, danach verhältst du dich. Jetzt lebst du bei Mose, das Volk hatte nicht diesen Geist wie die Propheten, ja. Und dann sagt Mose, so und so ist das, das ist die Rechtsprechung, so ist es ein Rechtsstaat, so verhaltet ihr euch. Die meisten Dinge haben ja gar nicht mit dem Tempel zu tun, sondern waren Rechtsbestimmungen. Und dann gab es den Tempel, dort wurden die Opfer gebracht, das waren einfach äußere Dinge. Und das, für uns ist das jetzt, der Geist Gottes leitet uns, aber die äußeren Dinge sind nicht abgeschafft, die sind nicht weg. Es gibt jetzt keinen Tempel, habe ich gesagt, können wir nicht. Also diese Frage ist schwierig, auch ohne den Text zu sehen. Denn wenn wir weiterlesen würden, würden wir diesen Punkt des Textes verstehen, weil dort Paulus ja das Geist gegenüberstellt vom Fleisch. Wenn wir nach unserem Fleisch leben, nach unserem Ego, dann erfüllen wir das Gesetz nicht, weil unser Ego ist entgegen Gottes Gesetz. Und da stellt er das gegenüber, unser Fleisch, unser Ego, also Fleisch in der Bibel für unsere Selbstsucht, unser Ego, unser Ich, gegenüber Gottes Gesetz. Das sind Gegensätze und das Fleisch will es nicht. Es steht dagegen und es kann es auch nicht. Aber jetzt sind wir durch Christus mit ihm gestorben und jetzt haben wir ein neues Ich und jetzt können wir endlich gemäß Gottes Geistes leben und er führt uns natürlich gemäß Gottes Geboten, die gerecht, heilig und gut sind. Das ist, was der ganze Abschnitt dort beschreibt und dort wird das deutlichst, dass wenn du gemäß Gottes Geist lebst, dann wirst du natürlich gemäß Gottes Geboten leben. Das ist eine ganz klare Folgerung, wenn du diesen gesamten Text dort liest. Hat jetzt nicht direkt mit dieser Frage zu tun, mit dem Tempel, sondern einfach diese auch zwei Gegensätze, mein Ich und Gottes Gesetz und Gottes Geist führt uns zu leben nach Gottes Gesetz, was mit den Propheten übereinstimmt und mit dem Text. Jetzt wieder zurück. Also entweder wir schauen uns diesen, ja, nicht, den.
Ja, du hattest vorhin gesagt, mit dem Kreuz wäre der Tempel abgeschafft
worden. Nein, das ist die Theologie der Kirche. Ja.
Die Theologie der Kirche, aber eigentlich ist doch der Tempel mit der Zerstörung 70 nach Christus vom zweiten Tempel.
Der also zweite Tempel wurde dort zerstört. Und jetzt ist die Frage, mit der Zerstörung des Tempels, ist damit Gottes Gesetz beendet, verändert? Hat sich da irgendwas gemacht? Dann müsste man ja auch sagen, im Jahre 585 vor Christus hat Nebukadnezar den Tempel zerstört. Da war Gottes Gesetz nicht mehr gültig. Zwar gültig, war noch nicht möglich. Wenn ich kein Auto habe, habe ich trotzdem nur einen Führerschein. Kann zwar nicht Auto fahren, ich habe keins, aber mein Führerschein ist gültig. Wenn ich wieder ein Auto habe, kann ich wieder fahren. So, das hat mit Gottes Gesetz nichts zu tun, wenn der Tempel nicht da ist. Ich kann nichts. Ich kann die nicht machen, die Opfergabe, ich kann die nicht benutzen. Ich darf sie nur im Tempel machen, geht nicht. Also ich kann das nicht nutzen. Aber das Gesetz ist gültig. Und wenn es im tausendjährigen Reich wieder einen Tempel gibt, dann... Also jetzt müsste man... Okay.
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Das heißt doch aber, dass Jesus das Opfer ist. Er ist das Lamm Gottes, also brauchen wir nicht mehr opfern. Oder würdest du sagen, wenn es einen Tempel gibt, dann müssen wir wieder opfern?
Wir können nur punktuell, nur wenige, weil wir gar nicht alle dahin können praktisch. Lass uns diesen Gedanken. Du sagst, es gab früher die Opfer, jetzt gibt es Jesus, jetzt brauchen wir die nicht mehr. Also da gab es die Tieropfer, jetzt gibt es Jesus. So, damals die Tieropfer, Sünde weggenommen, jetzt Jesus. Damit stelle ich ja das auf eine Ebene. Das ist sicher. Wenn es ein Zeichen ist, auf Jesus hin, was interessiert mich die Zeit, dann wäre es jetzt auch ein Zeichen auf Jesus hin, rückwirkend. Das ist dieser Punkt, es ist nur ein Zeichen. Aber es ist dein Gedanke, wenn ich den zu Ende denke, wenn wir das mal machen, würden die Opfer Sünde wegnehmen. Haben sie aber nicht. Sondern sie haben nur darauf hingewiesen. Wenn es so wäre, wie das im Allgemeinen ist, die Opfer haben die Sünde weggenommen, würde mir das auf eine Ebene stellen, warum ist dann Jesus gekommen, wenn wir hätten auch mit Tieren die Sünde wegschaffen können. Hätte Jesus brauchen gar nicht kommen, dann ist er ja gekommen, nur um die Tiere, dass die nicht mehr sterben. Das macht keinen Sinn. Sagt auch der Text nicht. Er sagt ja, nur Jesus konnte sie wegnehmen und die Opfer weisen nur hin. Und jetzt die Frage, warum sollen sie jetzt nicht auch rückwirkend auf Jesus hinweisen? So, müsst ihr mal jetzt Apostelgeschichte 21 anschauen. Paulus, die wird vorgeworfen, dass du das Gesetz nicht hältst. Stimmt ja gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Okay, ich habe da eine Idee, Paulus. Wir haben hier vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich gelebt. Gelübde, 4. Mose 6, dieses Nazaräer-Gelübde. Das hältst du und dann, wenn es aufgelöst wird, wenn es nicht aufgelöst, beendet wird, beendest du das mit drei Tieropfern, ein Lamm, ein Widder und ein Schaf. Die werden geopfert und noch die Haare abschneiden und opfern und dann ist das Gelübde beendet. So ein Tier kostet vielleicht mal 250 Euro heute. Ja, es sind vier Männer, drei Tiere, das wären dann 3000 Euro. Jetzt haben die gesagt, pass auf, Paulus, wenn du dich daran beteiligst, du gehst jetzt mit in den Tempel, du beteiligst dich an den Opfern, du bezahlst die sozusagen und machst mit und dann werden alle sehen, dass du einhergehst und die Opfer hältst. Da sagt Paulus, ja, das mache ich. Und dann geht er in den Tempel, dann muss er sich reinigen, 7 Tage lang äußerlich, physisch reinigen, weil er in den physischen Tempel geht und hält die Zeit aus, da steht, er hielt die Zeit der Opferung, der Reinigung aus. Dann ging er in den Tempel und brachte diese Opfer dar. So, wieso geht Paulus im Neuen Bund in den Tempel und bringt Tieropfer dar? Um zu zeigen, dass er das Gesetz hält. Also diese Stelle wird einfach so rüber interpretiert, da macht das nur für die Juden. Und pro forma steht aber nicht da, es steht nicht im Text. Der Text sagt, um zu zeigen, dass er das Gesetz hält. Und da sind wir mitten im Neuen Bund, hat der Paulus kein Problem, Tieropfer im Tempel zu unterstützen. Weil er das völlig trennt, das sind einfach Tieropfer. Und jetzt werden die auch überhaupt nichts mit Jesus zu tun, sondern um dieses Nazaräer-Gelübde zu beenden, gemäß Moses. Und das Nazaräer-Gelübde im Prinzip ist etwas Freiwilliges. Nichts davon musst du machen. Also er macht sogar etwas Freiwilliges, um zu zeigen, dass er danach lebt. Das sagt der Text. Also da, das waren für mich auch immer Fragezeichen und diese so Beantwortung, das macht er nur pro forma, gibt der Text nicht her. Wir müssen über die Sachen nachdenken, aber Lieben, wir können das einfach ausklammern. Es ist für uns nicht relevant. Es ist natürlich theologisch relevant, das zu verstehen. Deswegen habe ich ja auch in der PowerPoint vorbereitet über dieses Thema. Aber eigentlich wollte ich lieber jetzt Apostelgeschichte 15 anschauen mit euch. Das machen wir jetzt und dann ist Kaffeepause. Gut, dann nehmen wir jetzt die 15 und dann ist Kaffeepause. Jetzt musst du die Folie wechseln. Jan, genau, Apostelgeschichte 15. Also dieser Text ist ganz schön lang und ich werde mal den Text Stück für Stück den Text durchgehen und ich habe so markante Kernaussagen markiert, damit wir mal den roten Faden dieses Textes aufnehmen, was er aussagen will. Aus Judäa lehrten einige, wenn ihr euch nicht nach dem Gesetz Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Aber einige von den Richtungen der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Also hier geht's, müssten schon mal alle roten Lampen angehen, hier geht es also um Errettung. Ihr könnt nicht gerettet werden. Und wenn irgendwo wir Gesetz ins Spiel bringen und wir sagen, hey, sonst kannst du nicht gerettet werden, muss doch sofort jede rote Lampe angehen und es muss ein dickes, fettes Nein kommen. Ja, und dann noch, man muss und man muss gebieten. Habe ich nicht versucht, euch zu zeigen, der Druck ist weg, wir sind unter Gnade und jetzt kommt jemand und gebietet, da bin ich sofort, du wirst mich sofort so erleben, da ändere ich alles und bin voll dagegen. Also das ist erstmal der Anfang, das ist der rote Faden, wie es beginnt. Bringt man das Mikrofon daneben.
Zitiere es eine Übersetzung, wo es gerettet steht, in der Luther-Übersetzung steht, da taten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da steht nichts von der Rettung.
Okay, es steht verschieden, aber warte kurz bitte, lies den nächsten Vers, den ich jetzt bringe, da wird das Ganze aufgelöst. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat, sprach Petrus, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Das ist die Antwort. Daher, es geht um Errettung. Ob das jetzt so in der Übersetzung steht oder nicht, am Ende, es geht um Errettung. Und sie sagen, wir werden durch Jesus gerettet und nicht durch das Gesetz. Das heißt, der rote Faden, der Punkt in der Diskussion ist, worum, wodurch werden wir gerettet? Jetzt ist aber das die zweite Frage, die wir uns stellen, obwohl das so glasklar ist. Nein, wir werden gerettet durch Jesus Christus und auch das so glasklar kommt, wird doch eine ganze Menge diskutiert. Es gibt eine Auseinandersetzung, ob offensichtlich ist es wichtig, A, das Gesetz zu halten, B, aber wir werden dadurch nicht gerettet. Und das haben sie debattiert. Wie gehen wir damit um? Also für Errettung auf gar keinen Fall. Und die andere Partei so, naja, aber es ist doch gut, es ist doch wichtig und so. Also wie machen wir das? Wir können das einfach nicht komplett weghauen, aber wir müssen komplett deutlich sagen, Errettung allein durch Christus. Und es geht hier ja um wen? Um die Heiden, die dazukommen, die keine Ahnung haben vom Gesetz. Das heißt, die, die zum Glauben kommen wollen, denen wird erstmal das gesamte Gesetz vorgelegt, das müsst ihr erstmal lernen und erst dann kommt ihr zum Glauben. Das ist pures Judentum. Du musst das Gesetz lernen und dann darfst du in die Gemeinschaft und dann wirst du aufgenommen. Und hier, klar, Christus, durch Christus wirst du aufgenommen und durch ihn. So, was machen wir jetzt? Da ergriff Jakobus das Wort und sagte, darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Last auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sie sollen sich von der Verunreinigung durch Götzen, durch Unzucht, Erstickten und durch das Blut enthalten. Und hier, Lieben, hier steht etwas, danach kommt ein Denn, das ist die erste Hälfte, jetzt kommt eine Begründung, warum er sagt, dass sie nur diese vier Dinge, denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkünden, da er in den Synagogen an jedem Schabbat vorgelesen wird. Der sagt also, den Heiden geben wir nur vier Dinge mit, weil die kommen ja jeden Schabbat zum Gottes, in die Synagoge und dann hören die Woche für Woche Mose und dann können die Stück für Stück in aller Ruhe die Dinge lernen und verstehen und sich damit beschäftigen. Das ist dieser Punkt. Und dieser zweite Satz, die Begründung wird ja oft weggelassen und sagt, ja, das ist ja jetzt nicht mehr so. Ja, für uns heute, wir sind das nicht mehr gewöhnt. Aber hier ist das die Begründung damals. Und wir lesen oft in der Apostelgeschichte, dass Paulus Juden und Heiden lehrte am Schabbat. So, hier macht das Sinn. Jetzt, wenn wir hier die Sache drehen und sagen, wie ist unsere, die Herangehensweise der Kirche? Nur vier Dinge. Da ist meine Frage, wieso soll ich vier Dinge aus dem Gesetz halten, wenn ich überhaupt durch Gnade gerettet werde? Warum überhaupt vier Dinge? Und zweite Frage, was ist jetzt mit nicht Ehebrechen und nicht stehlen? Das geht für die Heiden, das müssen die nicht lernen. Und nicht lügen und nicht neidig sein. Gibt es noch so viel, was die Heiden lernen müssen? Also die vier Dinge reichen doch vorne und hinten nicht. Das heißt, was die hier machen, wenn jemand zum Glauben kommt, geben wir vier Dinge mit, dann hat er Zeit. Wie ist das die Praxis in unserer Gemeinde? Da kommt jemand in den Gottesdienst rein, der raucht und trinkt und der geht fremd und der stiehlt manchmal und hat eine vulgäre Aussprache und sieht nicht schön aus im Angezogen und liest sein Horoskop und kommt in den Gottesdienst. Hört von Jesus, wird angerührt und sagt, wow, das brauche ich und bekehrt sich. Was machen wir mit dem jetzt? Du musst das und das und das und das und das und das, musst du jetzt erstmal sofort alles lassen und das die Sprache und du musst nicht mal rauchen, geht nicht und du musst dich umziehen und du kannst das nicht, wisst ihr, der wird erschlagen. Ja, was würde ich machen mit ihm? Ich würde ihm sagen, guck mal, ich gebe dir jetzt mal zwei Dinge. Ab jetzt und sofort gehst du nur noch nach Hause, gehst nicht mehr fremd. Und der zweite, sofort und jetzt und ab heute, gib mal dein Horoskop und hier ist eine Bibel. Ab jetzt die Bibel lesen und nur noch nach Hause gehen und gehabt dich wohl, alles gut. Und dann kommst du wieder her und dann lernst du mal und lern doch mal Gott kennen und seine Gnade. Und dann wird sich auch seine Sprache ändern. Und dann wird sich auch vielleicht, wird er das rauchen lassen. Und dann wird er nicht mehr klauen. Und dann wird er das nicht mehr machen. Und dann wird sich das Leben verändern. Dieser Prozess der Veränderung. Das ist unsere Praxis. Und das ist, was hier steht. Die Heiden, die null Ahnung haben vom Gesetz, denen helfen wir da nicht über. Aber vier Dinge. So, das Götzendienst, Unzucht, das Erstickte. Das ist, wenn ein Tier nicht ordentlich getötet, sondern einfach erstickt. Aber heute in Deutschland im Gesetz wird alles ordentlich geschlachtet und ausgeblutet. Das ist der Punkt. Jetzt will ich nicht vergleichen mit dem Juden, sondern ich habe, das bedeutet, das Tier kriegt natürlich in Deutschland kriegt einen Betäubungsstoß und wird dann aufgeschnitten, dass es ausblutet. Und bei den Juden gleich, das ist der Unterschied. Aber es wird ordentlich ausgeblutet, das ist Gesetz in Deutschland. Da gibt es also nichts Ersticktes und dich vom Blut enthalten, ist ein Punkt, ganz einfach, steht bei Mose. So, das heißt, wir wissen, A ist die Frage, wenn wir jetzt sagen, nur vier Dinge, warum überhaupt vier Dinge, wenn ich durch Glauben gerecht werde und warum nur die vier Dinge und die anderen nicht? Das sind alles Fragen, die ich an die Theologie habe, die es so interpretieren. Und warum wird Vers 21 so interpretiert, dass es nicht mehr relevant ist? Weil es ja gerade die Begründung der Diskussion, da gibt es eine Partei, die ist für das Gesetz, was ja gut ist, und welche sagen, nee, aber nicht für Errettung. Und jetzt wird das wunderbar ausgeglichen, okay, vier Dinge sofort und das andere wird im Laufe der Zeit ohne Druck gelernt und dann lernen sie das kennen. Damit ist das konform mit komplett dem Rest des Neuen Testamentes und wir verstehen diesen Text. Ja, also die Frage, warum die Viere und dann die Frage, was ist mit den anderen, was man sowieso noch lernen muss. Okay, Fragen. Jetzt, das war's zur Apostelgeschichte.
Ich höre da einfach raus, allein aus Gnade. Dieses allein ist entscheidend. Ja. Und da kommt nicht noch was dazu.
Ja, das ist korrekt.
Gnade und Plus.
Nein, genau.
Und Beschneidung und noch düt und dat. Muss. Nee, allein Gnade. Und das reicht. Und das andere sind seelsorgerliche Begleiter.
Ja. Okay. Ja, aber das ist einfach, diese Dinge sind, wenn man sie versteht, leicht zu halten. Das ist nicht schwer. Es ist einfach so, wie Gott es organisiert. Und er hat manche Dinge etwas anders organisiert, als wie wir das denken.
Aber es geht ja im Vers 1 um die Beschneidung und dass sie deshalb nicht gerettet, also den Zusammenhang. Das wird in Vers 20 nicht aufgeführt.
Also es geht um Beschneidung und das gesamte Gesetz. Und gebieten, das Gesetz Mose zu halten, ist Vers 5. Im Vers 1 geht es um Beschneidung. Ja, Hauptpunkt.
Im Mose-Gesetz, was steht da zur Beschneidung? Ja. Also wäre das im folgenden Schritt, wenn du sagst, die ersten vier Schritte sind das, dann kommen die nächsten, würde dann irgendwann noch Beschneidung folgen?
Thema für sich, muss man uns anschauen, was der Rest der Bibel sagt, ist genauso ein Thema, muss man anschauen. Wenn du jetzt einfach die Porte Jesu nimmst, alles gültig, laut den Worten, wäre alles gültig. Und wenn wir die Paulus-Verse angucken, die sind sehr widersprüchlich, sehr, da muss man wirklich den roten Faden, was hat er im Kopf? Galaterbrief sagt aber wegen Beschneidung und Nichtbeschneidung ist nichts, Hauptsache der Glaube. Also da ist es neutral, lässt sich beschneiden oder nicht beschneiden, darum geht es nicht, es geht um den Glauben an Jesus. Da ist es nicht weder noch, ja, das ist neutral und hat nichts mit dieser Errettung zu tun. Und wenn wir mal Abraham anschauen, wann wurde er denn beschnitten? Nachdem er gerettet wurde. Kapitel 15, Abraham glaubte dem Herrn, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, Glaubensgerechtigkeit. Kapitel 17, er empfing die Beschneidung als Siegel seines Glaubens. Ganz saubere Reihenfolge. Nicht um gerettet zu werden, sondern als Siegel. Er ist gerettet, er lebt danach, jetzt wie so ein Siegel. Du gehörst zu dem Volk, ein äußeres Siegel, ein äußeres Zeichen. Und nix. Und wenn ich das als vorziehe, Beschneidung um errettet zu werden, sind wir wieder bei all dem falschen Sachen. Ich kann nur sagen hier, schön, dass ihr Mittag gemacht habt und Kaffee kocht, aber leider muss ich sagen, ihr werdet dadurch nicht gerettet. Oh, brauchst du keinen Kaffee kochen. Warum? Ich werde dadurch nicht gerettet. Wäre jetzt die Konsequenz. Den Kaffee kocht man ja, mit mir Kaffee haben. Versteht ihr? Das bringen wir nicht in Verbindung damit. Dann löst doch mal all das Gesetz von Errettung und bringt das nicht ständig, was sie hier machen, in Verbindung mit Errettung. Das hat eine andere Gründe, das ist einfach gut. weil Gott es sagt, aber es hat nichts mit der Rettung zu tun. Und das ist der Prozess, wo wir drin sind, dass man dort komplett von der Rettung zu trennen, es hat damit nichts zu tun. Das habe ich am Anfang versucht zu zeigen mit den zwei Gerechtigkeiten. Das hat da nichts zu suchen. Aber immer wieder, ich brauche das nicht, weil wer nicht gerettet und immer wieder geht es darum. Und in dem Kapitel geht es um Errettung. Ganz, ganz viel. Das hat da nichts zu suchen. Jetzt ist Kaffeepause, denke ich. Ich weiß, die Köpfe, die rauchen, aber ich, ja, jetzt machen wir Kaffee.